Das Jazzgespräch.
Okay, gut.
Gut, also, los geht's, Dieter. Hi.
Los geht's, Stefan. Hi, mein Lieber. Guten Morgen, guten
Hi.
Abend. Auf Wiedersehen und schön, dass wir uns sehen.
Du.
Wie geht's dir, mein Lieber?
Super. Gut geht's mir. Heute gut. Besonders gut, weil ich glaube, wir haben heute ein sehr spannendes Thema ausgesucht.
Ich bin auch wie ein Schulkind.
Ja, ich auch. Den wievielten Podcast machen wir heute? Ich habe es vergessen.
Wow, ich würde sagen, der 14. oder der 15.
Ja, da könntest du recht haben. Stimmt. Mhm. Darf ich kurz zum Thema kommen?
Bitte, lieber Stefan, komm zum Thema.
Ich möchte mich dazu sagen, als mir das Thema eingefallen ist, und wir reden heute über unsere Inselalben, ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was das ist. Also jene Alben, und wir haben uns auf drei beschränkt, die wir mitnehmen würden, wenn wir auf eine einsame Insel verbannt werden. Unter der Voraussetzung, dass da der Stereoanlage steht.
Oder man nimmt sie natürlich mit, auch eine Möglichkeit.
Oder man nimmt sie mit, ja. Und als mir das Thema eingefallen ist, ist mir auch sofort das erste Album eingefallen, das ich auf jeden Fall mitnehmen würde. Also es war ganz, ganz einfach. Wie ist es denn dir gegangen?
Es war nicht ganz so einfach, aber bevor ich das sage, möchte ich sagen, ich glaube, das Thema ist uns beiden fast gleichzeitig eingefallen, was eine gewisse magische Qualität
Stimmt.
hat. Und auch das macht diese Aufnahme zu etwas Besonderem. Und bei mir war es deswegen nicht ganz so einfach, weil ich ein bisschen so in meinen eigenen inneren Konflikt gekommen bin mit der Frage, naja, sind meine Inselalben, ist gleich meine Favorites, meine Lieblinge, die für mich wichtigsten Alben, sind die irgendwo deckungsgleich, möglicherweise mit den wichtigsten Alben der Jazzgeschichte. Und wir haben uns dann, um das vorwegzunehmen, gleich darauf geeinigt, dass das mit Sicherheit auch eine eigene Geschichte sein wird, die wir mal irgendwo mit euch teilen werden, da draußen, ihr Lieben. Also für mich war es zunächst nicht ganz so einfach, aber dann ist es eigentlich sehr, sehr einfach gewesen, weil du musst dein Herz nur fragen und du weißt sofort, was dich am meisten beeinflusst hat, was du eigentlich am öftersten auflegst. Ja, also es war, am Ende des Tages war es dann durchaus eine ganz klare Sache.
Also bei mir war wirklich, wie gesagt, das erste Album ganz einfach, das zweite war schon immer einfach. Das hat mich schon einige Zeit und Überlegung gekostet, bis ich mich entschieden habe. Aber ganz, ganz schwierig war es beim dritten Album. Weil das dritte Album, das wäre eigentlich ein Album aus einer Reihe von vielen Alben, das ich letztlich gewählt habe. Und würden wir diese Aufzeichnung zwei Wochen später oder zwei Monate später machen, ich bin sicher, dass sich das Album Nummer 3 ändert. Ja, vielleicht auch das Album Nummer 2, ich weiß es nicht. Ja. Also einigen wir uns darauf, dass es eine Momentaufnahme ist.
Ich finde das spannend, Stefan, weil bei mir ist es sehr, sehr ähnlich gewesen. Ich habe auch, wenn ich jetzt mal geschwind da reinschaue, Album 1 und 2 sind vollkommen klare Sachen. Eigentlich ist sogar Album 3 für mich, sofern wir nicht Dubletten haben werden, eine klare Sache. Aber ich habe in Wirklichkeit meine 5 liebsten Alben ausgesucht und bei Platz 4 und Platz 5 ist es mir ähnlich gegangen wie dir. Ich habe tatsächlich dann eigentlich eher eine Albumreihe in beiden Fällen oder wenn man so will, einmal sind es zum Beispiel 2 Alben, die miteinander ganz verwandt sind. Und einmal sind es 3 Alben, die miteinander auf andere Art und Weise verwandt sind. Also irgendwo drängt sich das dann schnell auf, dass es oft nicht nur ein Lieblingsalbum gibt, sondern vielleicht einen Lieblingsstil, der dann repräsentiert wird durch einen Musiker, der sich auf mehreren Platten findet.
Würdest, wenn du jetzt anfangen würdest, würdest du mit Platz 3 anfangen? Oder nicht?
Ah, gute Frage. Super Frage.
Also ich würde mit Platz 3 anfangen.
Ich bin bei dir. Das müsst
man muss natürlich machen, die Spannung steigern.
Ja. Absolut dabei.
Magst du raten, welche Alben ich dabei hätte in meinem Koffer? Ohne, dass ich jetzt das bestätige oder dem widerspreche?
Finde ich irrsinnig lustig. Mache ich sofort. Also, ich sage, du hast definitiv ein John Coltrane-Album dabei. Ich mache es mir jetzt leicht und sage, es ist entweder Ascension oder A Love Supreme. Du hast von deinem geliebten Eric Dolphy eine Platte an Bord und nachdem die beste aus meiner Sicht die Out to Lunch ist, muss es die Out to Lunch sein. Und als drittes Album müsste es eigentlich ein Pianist sein, weil du bist ein großer Fan der Pianisten. aber da könnte ich jetzt auf den Thelonious Monk tippen, aber den haben wir erst vor kurzem gehabt. Also das ist nicht so spannend, aber vielleicht ist es trotzdem ein Thelonious Monk. Okay, das wären meine drei Tipps.
Okay, wunderbar. Wir werden dann sehen, ob du recht hast oder nicht.
Und was tippst du bei mir?
Also bei dir tue ich mir bei einem Album, da bin ich mir relativ sicher, dass es dabei ist, nämlich Bitches Brew von Miles Davis. Bei den anderen beiden Alben tue ich mir schon schwerer. Es könnte sein, dass Extrapolation dabei ist von John McLaughlin. Und das dritte Album, eventuell auch ein John Coltrane-Album, vielleicht aber auch ein zweites Miles Davis-Album. Ich tue mir bei dir, ja, also die zwei Tipps würde ich abgeben und das dritte ist ein vielleicht. Ja. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich zumindest bei einem ganz, ganz falsch liege. Aber wollen wir beginnen, das Geheimnis zu lüften?
Ja,
und du fängst mit deinem dritten Platz an. Ja, dann, magst du?
Dann sage ich jetzt ja wohl was, ja. Und kann nur sagen, mein lieber Freund, Volltreffer. Mein Album Nummer 3, aber das ist eigentlich eher, weil, ja, Schönes ist so schwer steigerbar, dass es theoretisch auch Album 2 oder 1 sein könnte. Aber mein Album Nummer 3 ist von John McLaughlin, Extrapolation.
Bin ich froh, dass ich das nicht gewählt habe, es war auch auf meiner Liste.
Ja.
Für den Platz 3.
Soll ich ein bisschen erzählen, warum,
ja,
warum
klar,
das bei mir?
Freilich.
Ja, also
erzähl uns was über das Album und,
ja,
und über die Bedeutung, die es für dich hat.
Genau. Also John McLaughlin, wir haben ihn schon einige Male in unseren Geschichten drinnen gehabt. Einer der wichtigsten Jazz-Gitarristen ever. Hat mit Miles Davis viel gespielt, hat eigene Sendung, die wir gemacht haben, über das Mahavishnu Orchestra. Hat also den Jazz wirklich in großem Sinne geprägt. Ganz wichtiger, nicht mit wegzudenkender Musiker. Und sein erstes Album, das er 1969 in England aufgenommen hat, damals auf dem Label, das nur sehr kurz gelebt hat, nämlich Marmalade Records, ist dann auch irgendwie sehr rasch out of print gewesen und wurde später auf Polydor neu aufgelegt, ich glaube im selben Jahr sogar, eingespielt mit zwei, das ist bemerkenswert für mich, zwei sehr unbekannten Musikern, die aber große Klasse hatten und auch als Studiomusiker viele, viele Jahrzehnte später gespielt haben, nämlich am Schlagzeug Tony Oxley und am Bass Brian Orchers. Der vierte Mann in diesem Quartett neben John McLaughlin ist eine Größe, damals schon gewesen und später noch viel mehr geworden, nämlich John Sermon. Und für mich ist das eigentlich seine stärkste Leistung, obwohl der später viele große Sachen gemacht hat. Warum liebe ich dieses Album so sehr? Es ist zunächst einmal ein Aufbruch gewesen in einen ganz neuen musikalischen Kosmos. Interessanterweise hat der John McLaughlin mit seiner ersten Platte, die er unter eigenem Namen gemacht hat, eigentlich die Musikwelt bereits verändert. Man könnte nämlich jetzt ein bisschen kühn behaupten, dass er mit Extrapolation, naja, den Jazzrock eingeleitet hat. Er hat in diese typische englische Welle hinein seine Musik gestartet, Musik gemacht. Damals gab es ja in England ganz, ganz großartige, ich sage mal, ja, der Britrock hat angefangen, ganz großartige Jazzrock-Gruppen. Und er hat irgendwo seine Musik da reingesetzt und er ist bis heute irgendwo mit der Sache einzigartig gewesen, weil es war definitiv nicht so wie King Crimson und viele andere, Gentle Giant, sozusagen Jazzrock auf höchstem Niveau, sondern es war damals schon sehr viel mehr als das. Es war so ein richtiger Ausblick in das, was kommen mag, kommen wird. Er hat bis zu einem gewissen Grad Miles Davis vorweggenommen mit seinen ganzen Jazzrock oder seinen Fusion-Eskapaden. Und das Wichtigste von der ganzen Geschichte ist, das sind, ich weiß es nicht, 30 oder 40 Minuten von Musik, die einfach, wo jeder einzelne Ton wahnsinnig lyrisch und schön ist. Und viele von diesen Nummern sind dann später von ihm selber, unter anderem Namen teilweise interessanterweise sogar, und von anderen Musikern gespielt worden. Der hat einfach nicht nur mich dabei sehr inspiriert, er hat die ganze Musikgeschichte mit dieser Platte inspiriert.
Es gibt ein Stück auf Extrapolation, das nennt sich Arlen's Bag. Das gehört zu meinen absoluten Favorites und ist auch immer wieder verwendet von mir, wenn ich irgendwas ausprobiere. Eine neue Nadel, einen neuen Plattenspieler, irgendwas, ja. Weil es ist ein wunderbar anzuhörendes Stück und es ist eben so schön in der Aufnahme und auch so klar in der Aufnahme. Hast du uns gesagt, wann das Album erschienen ist?
1969, ja.
69. War das das erste Album von John McLaughlin, sein Soloalbum?
Ja, ja.
Das war auch,
schon,
erstes, ja.
Auch schon erwähnt,
genau.
Ja.
Mhm. Und es war eben vor Mahavishnu Orchestra noch, ja.
Es war weit vor Mahavishnu. Er ist unmittelbar danach, ist die gesamte Jazzwelt auf ihn aufmerksam geworden und der Grandmaster Jazz sozusagen aus der Zeit Miles Davis hat ihn dann sofort nach Amerika geholt und er hat knapp danach dann die großen Fusion-Alben von Miles Davis dann maßgeblich mitgeprägt.
Du hast den Musiker erwähnt. John Sermon kennt man heute. Die anderen beiden kenne ich zumindest nicht. Ja, sind mir nicht geläufig.
Sie sind in der Musikgeschichte sozusagen quasi in der Rezeption des großen Jazz-Kanon nicht mehr aufgetaucht. Ich habe jetzt ein bisschen gegoogelt und habe nur festgestellt, dass die eigentlich bis heute teilweise sogar noch musikalisch tätig sind, auf höchstem Niveau. Also sind so klassisch ausgebildete Musiker, die an sehr, sehr komplexen Musikprojekten beteiligt sind. Und man könnte fast sagen, dass diese großartige, sehr komplexe Platte ist fast sozusagen quasi für sie das mindeste Niveau gewesen, das sie erreicht haben. Alles, was sie später gemacht haben, ist noch viel komplexer gewesen und sehr avantgardistisch. Und das hat der Platte auch sehr gut getan, weil da sind wirklich vier Leute zusammengekommen, die einen ganz, ganz hohen Anspruch hatten, die was Neues schaffen wollten, aber ohne da sozusagen quasi sich irgendwo einem Stil unterordnen zu wollen oder eine Idee zu haben, wo das Ganze einordnbar sein könnte. Und das ist es auch. Es ist irgendwo eine sehr, sehr eigenständige Musik, die sich eigentlich nur, weil überhaupt den Begriff Jazz im weitesten Sinne unterordnet. Und ich kann sie immer wieder aufs Neue hören und denke mir, diese Musik ist sowas von frisch. Unglaublich.
Ja, und es ist eines der Gitarrenalbum des Jazz, das auch ich liebe. Wie gesagt, ich hätte es, habe es auch auf meiner Liste gehabt. Ich liebe es viel mehr als jede andere Gitarrenmusik im Jazz. Wir haben über Pat Martino gesprochen, über diesen ganz anderen Klang der Gitarre, der nicht so wirklich mich überzeugt. Eventuell haben wir in der Folge auch über Wes Montgomery und Co. geredet. Das war alles für mich nichts wirklich interessant, aber diese John McLaughlin-Aufnahme und ja letztlich auch dann seine späteren Alben My Goals Beyond, dann dieses Sermon, dieses Album, ich glaube, das ist sogar unter John Sermons Namen rausgekommen, dieses Grüne, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine.
Du meinst der Fortune aber, Smiles? Oder?
Ja, genau. Ja, mhm. Die sind alle so Anfang der 70er Jahre in etwa erschienen. Es sind eigentlich alles großartige Alben, aber Extrapolation sticht halt doch heraus.
Wenn du mich fragst, Stefan, das wäre mein Abschlusssatz dazu, weil ich bin schon rasend gespannt darauf zu hören, was deine Nummer 3 ist. Abschlusssatz von mir ist, interessanterweise, und John McLaughlin hat nachher viele großartige Sachen gemacht, aber in seiner musikalischen Dichtheit, Komplexität und wenn es darum geht, dass man eben sozusagen ein Statement unterordnet, mit dem er die Jazzgeschichte maßgeblich beeinflusst hat, dann hat er das genau mit diesem Album gemacht. Und wenn das alles gewesen wäre, dann wäre es auch schon genug gewesen, weil er war nachher großartig, aber er war eigentlich nie kreativer und dichter als in diesem Album für mich.
Ja, das, da magst du recht haben, ja.
So, gut.
Dann kommen wir zu meinem Nummer 3 Album. Ich denke, es ist eine sehr klischeehafte Wahl gewesen, die ich hier getroffen habe. Aber letztlich entschuldige mich nicht dafür. Ich habe das Album letztlich deswegen gewählt, weil der Anfang dieses Albums auch so eine Art Referenz ist bei mir, wenn ich irgendwas hören will. Also in Bezug auf irgendwelche Geräte, wie sie jetzt klingen oder wie jetzt der Tonabnehmer klingt, da lege ich immer auch diese Platte auf. Ich möchte kurz jemanden zitieren, der bei der Aufnahme mitgewirkt hat. Der hat gesagt, und zwar 1986, also etwas später, als die Aufnahme erschienen ist, We didn't think we were doing anything special on that record. It felt like another date. A good one, but I never recognized it from some of the things that are said about it now. Ich glaube, der Hinweis war noch zu viel zu wenig, als dass du jetzt erraten könntest, was es ist.
Du hast mich erfasst. Ja, es erratet, aber...
Deswegen weiter, jetzt nicht mehr im Zitat, sondern im Buch, das darüber schreibt, the story of the album has been told over and again in books and articles. The album turns up in a collection of peoples who otherwise don't listen to jazz and profess to dislike it. Its music echoes across wine bars and jeans shops. Schon irgendeine Idee?
Ja, noch immer nicht.
Gut. 1959 aufgenommen.
Es rattert noch immer.
Das okay, da, ich löse das jetzt auf. Es ist Kind of Blue.
Na okay. Ich habe ein bisschen drauf getippt.
Okay. Es ist Kind of Blue von Miles Davis und es ist nach wie vor wirklich eigentlich mein Lieblingsalbum von Miles Davis. Ungeachtet dessen, was da dann gekommen ist, Sketches of Spain, Borgen, Bass, ESP, Bitches Brew in a Silent Way. Trotzdem, ich bleib dabei. Das Album ist, wie gesagt, 1959 aufgenommen worden. John Coltrane war dabei, damals noch in der Miles Davis Band am Tenorsaxophon. Cannonball Adderley, über den wir eigentlich noch kaum was gesprochen haben, wenn wir überhaupt ihn erwähnt haben bis jetzt.
Muss und wird kommen.
Ja, Bill Evans, ja, einer der Großen, den hatten wir natürlich im Klaviertrio. Wynton Kelly, auch am Klavier. Paul Chambers am Bass. Und das Zitat, das ich vorher gelesen habe, stammt vom Drummer von Jimmy Cobb, von dem ich nichts weiter berichten kann. Was ist das Wesen an diesem Kind of Blue oder warum ist das Album so berühmt worden? Ich glaube, es war einfach die eingängige Musik, die damals gemacht wurde. Es war natürlich die Geburt, so sagt man heute, des Modal Jazz.
Genau.
Allerdings auf eine Art und Weise, die für jeden, der auch jetzt nicht unbedingt gerne oder viel Jazz hört, verträglich ist. Und ich habe mir lange überlegt, was denn dieses Album auszeichnet oder was es auszeichnet im Vergleich zu den anderen Davis-Alben, ist natürlich das bekannteste und vielleicht ist Auszeichnen nicht das richtige Wort, sondern es ist eigentlich, was es unterscheidet von den anderen Miles Davis-Alben. Und ich habe das nachgelesen, auch in dem Artikel, den ich jetzt gerade zitiert habe, und ich finde es so treffend. Es ist without the troubling Restlessness of almost all Miles Davis other records. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Ja? Also für mich, ich weiß, du bist ein viel größerer Miles Davis-Fan als ich, aber für mich ist es tatsächlich so, dass viele Alben von Miles Davis diese Ruhelosigkeit haben. Die ist aufregend, die kann aber auch nerven, je nachdem, in welcher Stimmung du bist. Und bei Kind of Blue hast du diese Ruhelosigkeit eigentlich überhaupt nicht. Ja. Und der Titel, den ich meine, den ich eben so oft auflege, ist vor allem der Beginn von So What, also von der ersten Seite. Soweit zu Kind of Blue. Also das ist Kind of Blue. Ich glaube, das Album ist nicht nur am besten verkauft worden in der Jazzgeschichte, oder zumindest gleich auf mit Love Supreme, sondern es ist extrem oft neu aufgelegt worden. Also es gibt überhaupt kein Problem, Kind of Blue zu kaufen, in jeder Form auch immer, ob als LP, CD, Super Audio CD, Super Hi-Fi, ich weiß nicht was. Und Gott sei Dank ist das Cover nicht häufig geändert worden, wie bei anderen Veröffentlichungen, also man hat das relativ immer gleich belassen.
Ja,
es ist ein Foto von Miles Davis vorne. Er wollte das so, die Plattenfirma hat ihm ein Porträt, also eine Zeichnung oder eine Malerei vorgeschlagen. Er wollte ein Foto haben.
An der Platte ist alles ikonisch. Da kann man nichts ändern. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum sich diese Platte sowohl optisch als auch akustisch bis heute gehalten hat. Und ich darf dazu beisteuern, zunächst einmal, dass ich, was Stefan, du hast es gesehen, alle anderen da draußen haben es nicht gesehen. Ich habe natürlich andächtig genickt bei allem, was du gesagt hast. Ich kann nur dazu sagen, ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass ich dieses Album zu meinen Themen jetzt dazu nehme, weil natürlich passt dort hinein. Aber ich muss jetzt spoilern, mein lieber Freund, meine Schätze da draußen, selbstverständlich wird das, wenn wir mal über die wichtigsten Jazz-Alben der Jazz-Geschichte reden werden, ist dieses Album von mir nominiert als das allererste. Das Kind of Blue ist nicht nur schön, sondern so wichtig, dass niemand, der sich für Jazz interessiert, daran vorbeigehen kann. Und du hast das wunderbar beschrieben. Nicht nur ist es für Miles Davis bemerkenswert gewesen, mit welcher Coolness und Relaxedheit alle auf der Platte gespielt haben, sondern es ist auch ein Meilenstein gewesen in der Interpretation des modernen Jazz. Nicht umsonst, wie du ganz richtig gesagt hast, ist es die Geburt des modernen Jazz gewesen. Und auch da gilt Ähnliches, was bei meinem Lieblingsalbum Nummer 3 gegolten hat. So wie modaler Jazz dort interpretiert wurde, ist er danach eigentlich bestenfalls anders, aber nie wieder besser interpretiert worden.
Mhm. Ja, ich habe ein bisschen Tonprobleme heute. Ich weiß es nicht, woran es liegt, aber jetzt geht es wieder. Ich glaube, du hast jetzt keinen Spoiler gemacht, weil das ist jedem klar, dass Kind of Blue zu den besten Jazz-Alben gehört, auch wenn es im Jeans-Shop gespielt wird, na, so what? Ja.
Wie nett,
oder,
wie
nett. Na, wirklich, das ist ja tatsächlich so. Ja. Also es ist unzweideutig, das gehört einfach dazu. Und wir brauchen uns, glaube ich, oder niemand braucht sich schämen, wenn er das Album gerne hat.
Ja, ja, nein, also da gibt es gar nichts Falsches an dieser Aufnahme, die ist wirklich das genaue Punkt, da gibt es gar nichts Falsches. Darum bist du auch bis heute, nicht einmal optisch vom Cover her, hat sich jemand getraut, da was anderes drauf zu knallen. Das ist einfach so ikonisch. Alles, was daran, was dran ist, von den Musikern über die Musikstücke, die Kompositionen, die Komponisten, die Aufnahme selber, die auch sehr, sehr gut gelungen ist. Hast du gesagt, welche Produktionsfirma das war?
Columbia, habe ich nicht gesagt. Mhm. Ja, Columbia Records.
Auch recht wichtig. Columbia hat übrigens wirklich auch eine, in der Zeit, nicht zuletzt von Miles Davis, aber auch rundherum, eine Reihe von hervorragenden Aufnahmen und offensichtlich wirklich guten Toningenieuren gehabt. Da ist viel Gutes erhalten, das man in den Originalaufnahmen kaufen kann und durchaus auch auf den Reissues, die bis heute noch von den Nachfolgefirmen produziert werden. Großes Plus.
Genau, ja. Gut, ich bin jetzt extrem gespannt auf deine Nummer 2.
Okay, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich zumindest das emotionell dir jetzt ein Lieblingsalbum wegnehmen muss. Bin gespannt, ob es so ist. Meine Nummer 2, ist John Coltrane Love Supreme.
Nein, gar nicht. Wir überschneiden uns nicht.
Ja, bitte. Umso schöner. Also, das von mir so heiß geliebte Album ist im Jahr 1965 auf Impulse erschienen, mit dem klassischen John Coltrane-Quartett bestückt gewesen, nämlich The Master himself am Tenorsaxophon, McCoy Tyner am Piano, Jimmy Garrison am Kontrabass und Elvin Jones am Schlagzeug. Das uns allen bekannte, legendäre, klassische John Coltrane-Quartett hat damals einen Meilenstein gesetzt in diesem Jahr, der so outstanding war und so eigenständig war, dass wieder mal, wie schon bei Extrapolation gesagt, und eigentlich muss man sagen, gilt das für A Love Supreme noch viel mehr. Da ist Musik entstanden, die aus dem Moment heraus sofort ein Klassiker geworden ist, der bis heute noch ikonischer eigentlich in Wirklichkeit als das gerade zuletzt von uns besprochene Album auch nie geändert wurde. Bis heute erscheint es mit einem Originalcover und auch ganz bemerkenswert, John Coltrane hat diese Session, glaube ich, ein einziges Mal, Stefan, du bist der große Spezialist von John Coltrane, korrigiere mich bitte, aber ich glaube, er hat sie ein einziges Mal selber noch einmal live gespielt, nämlich in dieser Original Zusammensetzung, was die Stückfolge betrifft, und dann nie wieder. Diese Platte
im
ist
von... Am Antibes Jazz Festival im Juli 1965.
danke dem Chronisten dafür. Die Platte ist viele Male später in den nächsten Jahrzehnten von den unterschiedlichsten großartigen Musikern großartig nachgespielt worden. Nichts daran ist falsch gewesen, aber selbstverständlich hat sie nie das erreicht, was John Coltrane mit seiner Aufnahme 1965 erreicht hat. Dieses geradezu religiöse Bekenntnis zu, ich würde mal sagen, zu einmal allem, aber natürlich insbesondere zum Jazz selber. John Coltrane ist, soweit ich das weiß, damals hat er sich wieder mal gefangen gehabt. Er hat mit seiner Drogensucht, glaube ich, irgendwo Abschluss oder zumindest einen Frieden gefunden. Er hat seine Alkoholprobleme im Griff gehabt. Übrigens auch in den Zeiten, wo er drogenmäßig schwerst gehandicapt war, hat er große Musik gemacht. Aber ich glaube, die innere Ruhe, die er zu dem Zeitpunkt gefunden hatte, hat ihn dann inspiriert, seine Dankbarkeit irgendwo auszudrücken für das, was ihm an Talent geschenkt wurde. Und er hat auch diese Session dann, so ist zumindest nachzulesen, mit seinen Mitmusikern vorbereitet. Und sie haben ganz bewusst darauf geschaut, dass sie eine bestimmte Atmosphäre im Studio erzeugen konnten mit gedämpftem Licht. Und der John Coltrane hat seinen Mitmusikern noch einmal bewusst gesagt, Leute, spürt's, wie euch der Schnabel gewachsen ist und euch die Finger gewachsen sind und was aus dem Herzen herausströmt. Das ist sozusagen ein Hymnus an die Liebe zum Leben. So ein bisschen muss die Stimmung gewesen sein, wie John Coltrane das Ganze angelegt hat. Und ich meine, das Album ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich das erste Mal die Platten gehört habe in einem Plattengeschäft, das es inzwischen längst nicht mehr gibt, auf der Zweierlinie in Wien. Sagt er nicht den meisten Hörern, sofern es da überhaupt welche gibt, die uns zuhören, ihr Lieben da draußen, recht wenig. Aber ich war sowas von den Socken, wie ich das gehört habe. Das war so outstanding. Und das Lustige ist, ich habe mir damals gedacht, oh, das ist Jazz. Wenn das Jazz ist, dann muss doch jeder dieser Musik total lieben, weil das ist so schöne, reine, klare Musik. Heute weiß ich, dass das sehr wohl Jazz ist, aber trotzdem nicht nur den Jazz, sondern eigentlich die gesamte Musik dieses Kosmos repräsentiert. Auch der Hymnus, du hast von den Anfangstönen gesprochen, die bei Kind of Blue auf So What so bedeutend sind. Das ist auch da das Gleiche. Die Platte fängt gleich an mit so einer hymnischen Tonfolge. Und irgendwie hast du das Gefühl, du wohnst einem Gottesdienst bei. Und jedes Mal, wenn ich mir die Platte auflege, dann fühle ich mich auch so. Und ich fühle mich nachher einfach nicht nur ein Stückchen glücklicher, sondern auch ein Stückchen reiner als zuvor. Also die Platte hat echt Qualitäten, die für mich über das Musikalische weit hinausgehen. Stefan, du bist dran.
Über Love Supreme gibt es so viel zu sagen. Eigentlich ist es eigene Sendung wert, dieses Album. Es gibt auch ein eigenes Buch, ein ganzes Buch darüber, genauso wie es über Kind of Blue auch ein eigenes Buch gibt. Ich habe Love Supreme lange nicht geschätzt. Ich hatte es als CD und es war halt eines von mehreren John Coltrane-Alben. Ich habe mich erst relativ spät damit auseinandergesetzt und bin dann letztlich in das Ganze reingekippt, als ich es erstens einmal live gehört habe, ja, auf dem Antibes Jazz Festival. Also ich war nicht persönlich dort.
So alt ist er nicht, er schaut nur so alt aus.
Aber es gab dieses Konzert auf Billig-CDs lange Zeit, in verschiedensten Fassungen. Es gab das mit Love Supreme und dann noch ein weiteres Stück. Es gab eine andere Fassung mit drei weiteren Stücken. Mittlerweile gibt es das Ganze auf einem Deluxe-CD-Album mit der Love Supreme Original Studiofassung und diesem Live-Konzert aus Antibes in einer wesentlich besseren Fassung, als es bisher kursiert ist. Also kaufen, kaufen, kaufen. Es gab sogar einen Videomitschnitt von dem Antibes-Konzert. Der war eine Zeit lang auf YouTube zu finden. Und ich hatte das Glück, den noch zu sehen. Er ist wieder verschwunden. Möglicherweise wegen Copyright. Und es gibt, und das habe ich jetzt auf Platte, nicht nur, also ein weiteres Deluxe-Album, frage mich jetzt nicht genau, wie die alle heißen, ja, auf dem auch Outtakes enthalten sind und auch auf dem auch diese Lost Session des zweiten Tages oder ich glaube, oder des ersten Tages, ich weiß es nicht, des ersten oder zweiten Tages drauf ist, weil dieses Album oder Teile davon wurden nicht nur vom klassischen Quartett eingespielt, sondern auch von einem Sextett. Nagel mich jetzt nicht fest. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Archie Shepp war dabei beim Sextet und es war möglicherweise der zweite Bassist dabei. Und wenn man diese Aufnahmen hört, dann denkt man sich, was hätte daraus noch werden können? Das klingt unheimlich spannend. Aber es ist aus heutiger Sicht auch verständlich, dass sich der Coltrane damals dafür entschieden hat, die Quartettversion zu veröffentlichen. Die hat einfach besser in die Zeit gepasst. Die Sextet-Version wäre nie so erfolgreich geworden wie diese Quartett-Version. Weil, also wie du richtig sagst, es war im Grunde dieses, ich weiß nicht, welches Wort du jetzt genannt hast oder verwendet hast, eine Art Predigt, ja, oder eine Art Gottesdienst. Ja. Und das war natürlich nur in dem Quartett möglich. Und in dem Moment, wo das Sextet das gespielt hat, war das Ganze schon Richtung Ascension. Mhm. Ich würde es mal so sagen. Ja.
Ja. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt, dass er eigentlich in Wirklichkeit, da muss man dann schon genau hinhören und ein bisschen sich mit Jazz-Theorie beschäftigt haben, wie wir beide das ein bisschen gemacht haben. Er hat mit The Love Supreme eigentlich den Free Jazz schon fast ein bisschen vorbereitet, wenn man da hineinhört.
Ja. Ja. Und es war ja letztlich auch, es ist Ende 64 aufgenommen worden, es ist dann 65 einmal im Konzert gespielt worden und Ende 65 war das Quartett Geschichte. Also es war so eine Art Transformation eigentlich schon in diesem Album. Ist da denn eigentlich beim Cover jemals was aufgefallen von Love Supreme?
Naja, außer dass es, wie schon gesagt, eigentlich bis heute ikonisch gleich geblieben ist.
Schau in deinen Plattenschrank, wenn du alle Impulse-Alben nebeneinander stehen hast. Was ist bei dem Album als einziges anders?
Also das Impulse ist die Farben von Impulse, Schwarz und Orange, die sich irgendwo durch die gesamten Impulse-Alben durchziehen, die ist dadurch brauchen. Das ist ein rein schwarz-weiß-graues Album.
Das einzige schwarz-weiß Album von Impulse. Zur damaligen Zeit. Ja. Aber schön, dass du das in der Liste hattest. Auch das gehört wie Kind of Blue zu den besten Jazz-Alben überhaupt. Und wie gesagt, ich glaube, über das gibt es genauso wie über Kind of Blue noch sehr, sehr viel zu sagen. Bin froh, dass du es in deinem Top 3 hattest. Es wäre jetzt sogar sinnvoll, gemeinsam auf die Insel zu fahren, weil dann haben wir eigentlich schon jetzt 3 Alben, die sich nicht überschneiden. Und ich glaube auch, dass das von mir jetzt kommt, das hast du auch nicht in deinem Gepäck.
Also bevor du bitte unbedingt jetzt gleich entlüftest, was du für ein Nummer-2-Album hast, möchte ich nur ergänzen, ich hätte nie die Sorge, dass wir zwei uns auf der Insel mit Musik ein Problem machen könnten.
Ja, also meine Nummer-2, über das Album haben wir schon mal geredet. Das ist schon mal vorgekommen in einer unserer Folgen. Und ich habe es damals schon erwähnt, dass es ein Album ist, das ich von dir bekommen habe, worüber ich sehr, sehr glücklich bin und immer noch dankbar, weil ich wäre wahrscheinlich auf diese Musik von selber nicht so schnell gestoßen.
Es rattert schon wieder, aber heute rattert immer vergeblich.
Gut, du hattest insofern recht, dass du Eric Dolphy erwähnt hast, als der Eric Dolphy hier mitspielt, aber es wurde nicht unter seinem Namen veröffentlicht. Es ist The Quest von Mel Waldron.
Wow, auf das wäre ich nicht gekommen, aber es ist eine gute Wahl. Erzähl.
Man kann über das Album leider gar nicht viel erzählen, weil im Internet findet sich kaum etwas darüber. Es findet sich ein kleiner Eintrag im All Music. Das ist ein Absatz, ist nicht einmal wert, den vorzulesen, weil im Grunde nichts drinnen steht. Deswegen nur wenig Informationen darüber. Mel Waldron war ein Pianist, der eigentlich den größten Teil seines Lebens in Europa verbracht hat, genau in München. Also ist aus Amerika weg, wie viele Jazzmusiker in dieser Zeit, in den 60er Jahren. Er hat Trio-Aufnahmen schon gemacht in den 50er Jahren und ich weiß es leider nicht, wie es zu diesem Album gekommen ist. Es ist eine Besetzung mit 6 Personen. Und ich lese jetzt gerne mal vor, wer da dabei war. Also Mel Waldron am Klavier. Das Dream Team Eric Dolphy und Booker Irwin. Der eine am Altsaxophon und an der Klarinette, der zweite am Tenorsaxophon. ein gewisser Joe Benjamin am Bass, ein Charles Persip an den Drums, den findet man immer wieder, den Joe Benjamin habe ich nicht immer wieder gefunden. Und interessanterweise den Ron Carter, der aber hier nicht am Bass, sondern am Cello spielt. Und es gibt auch ein zweites Album unter dieser Besetzung, das, ich glaube, ein, zwei Tage später aufgenommen wurde, das ist Where. Das ist unter dem Namen von Ron Carter ausgekommen. Also beide haben offensichtlich eine Session bekommen vom Label New Jazz Records. Die Aufnahme stammt aus dem Juni 1961. Wer hat die Aufnahme gemacht? Ja, wer sonst außer Rudi van Gelder? Und es gibt auch hier extrem spannende Musik drauf. Es ist nicht nur das Klavier von Mel, es ist vor allem auch dieses Zusammenspiel der anderen. Andererseits Eric Dolphy, der auf einem Stück eines seiner schönsten Klarinetten-Soli abgeliefert hat. Andererseits dieses Pizzicato-Cello von Ron Carter, das immer wieder durchkommt. Und mein absolutes Lieblingsstück auf dieser Platte, aber auch im Jazz, ist auf der Seite 2 der erste Song, der heißt Warm Canto. Das habe ich möglicherweise auch schon mal erwähnt in der Eric Dolphy-Folge. Und das muss man sich mal anhören. Ja. Das ist so schön, dass es mich jedes Mal, wenn ich es höre, es erzeugt bei mir Gänsehaut. Ja. Dieser Beginn mit dieser feinen Klarinette, das Klavier dazu, dieses Cello in den das gezupfte Cello, es ist einfach ein Wahnsinn. Ja. Und ich kann nur das Album wirklich jedem sehr, sehr stark ans Herz legen. Ich liebe es und es wird immer so bleiben. Ja. Also wenn sich der Platz 3 ändert und vielleicht ändert sich auch der Platz 1, aber der Platz 2, der bleibt immer bei diesem Album.
Das finde ich irrsinnig schön. Zum Mel Waldron möchte ich vor allem für die Nachwelt hier noch hinterlassen. Also mir geht es immer so, wenn ich auf einer Plattenbörse bin und ich fische irgendwo Platten von Mel Waldron raus, dann denke ich nicht darüber nach, muss in keinen Referenzen, auch schon im Internet, ich kaufe es einfach. Warum? Der Mensch hat eigentlich fast nur gute Platten rausgebracht. Vielleicht ist nicht alles wirklich wert, dass man es unbedingt haben muss, aber jede einzelne Platte ist höchste Qualität. Und der Mel Waldron ist vielleicht genau für mich der Jazzmusiker, vielleicht sogar einer überhaupt von den Musikern auf dieser Erde, von denen ich bis heute nicht verstehe, warum der nicht genauso ein Superstar wurde wie beispielsweise unser großartiger Thelonious Monk. Weil er ist auf jeden Fall in puncto Qualität und andere Art von eigenständig steht er eigentlich aus meinem Dafürhalten dem Thelonious Monk in höchstens ganz wenig oder sogar gar nichts nach. Also das ist ein ganz, ganz großartiger Musiker. Du hast ihn mit so viel Herz beschrieben, dass auch mir die Rührung gekommen ist, lieber Stefan. Ich kann nur alles, was du sagst, unterschreiben, was den Mel Waldron betrifft. Und diese ist mit Sicherheit einer seiner schärfsten Platten, die er gemacht hat. Aber wie gesagt, das fühlt man wahrscheinlich auf den Stand sofort 5 weitere ein, wann ich jetzt ein bisschen ticken würde, wo ich sage, die müsste man genauso gehört haben und besitzen. Also gute Wahl, würde ich sagen.
Danke. Allein nur die Wiederveröffentlichung des ersten ECM-Albums, ja, das, ja. Ihm, ja, das genau. Von ihm ist, nämlich Free at Last. Mhm. Und genau. Jetzt ist auch klar, warum, weil ECM ist ein Münchner Label. Mel Waldron hat in München gelebt. Das bietet sich an. Er hat weitere Aufnahmen gemacht in Europa mit Free Jazzern. Das Hard Talk, ja, wenn du das mal findest, das ist, ich weiß es nicht, ich glaube, es ist in den 70er Jahren erschienen. Ein Wahnsinnsalbum.
Ja, ich schreibe schon wieder blöder mit heute, während Hard du da referierst.
Ein Live-Album, irre. Ja. Und du hast recht, also ich sehe das auch so. Ich glaube, es gibt kaum etwas, was man bei ihm nicht hören kann. Man muss nicht alles haben, das ist klar, man muss von niemandem alles haben. Ich habe wie ich jetzt recherchiert habe nach dem Album und kaum was gefunden habe, außer im Allmusic gesehen, dass das das einzige Album ist, das fast 5 Sterne bekommen hat. Und das spricht ganz, ganz gegen Allmusic, dass die anderen so schlecht bewertet sind.
Wie ganz bei dir.
Da hat offensichtlich jemand die Musik nicht verstanden.
Ja. Weil da gibt es überhaupt nichts. Der ist so über jeden Zweifel erhaben mit seiner Art von Musik, dass ich da absolut dasselbe denke wie du.
Übrigens, naja, das Nachfolgealbum, das Where, was ich gerade erwähnt habe, unter Ron Carter, mit der gleichen Besetzung, ist natürlich ein bisschen andere Musik, weil es ein anderer Lieder ist, aber ist auch sehr empfehlenswert. Mhm. Habe ich erst seit kurzem, weil ich es endlich auf Platte bekommen habe.
Ja. Ich schreibe schon wieder. Meine Liste ist lang des heutigen Abends. Okay, aber nichtsdestotrotz, was meinst du, sollten wir weitergehen?
Ja, also wir haben ja noch zwei, ne?
Ja.
Auch auf die Gefahr, dass das unsere längste Sendung heute wird, aber ja.
Ich glaube, wir ziehen das jetzt einfach durch.
So was. Ziehst du durch.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, wenn es dir recht ist, gehe ich zu meinem Number One Album. Und es steht bei mir wirklich da ganz, ganz viel.
Miles Davis.
Okay. Ja, es ist Miles Davis. Jetzt rat nochmal, wenn du schon so ein großer Rater bist, mein Alter.
Naja gut, also ich am Anfang habe ich gesagt, Bitches Brew ist irgendwo dabei.
Da habe ich ja schon einen gespoilt und irgendwie so hingewiesen, dass es das vielleicht doch heute nicht ist, obwohl es sein sollte.
Also wenn es nicht Bitches Brew ist, meine Batterie ist am Ausgehen, ich glaube, ich muss kurz dann den Strom anschließen, dann ist es entweder in der Silent Way oder ESP. Und wenn das auch nicht der Fall ist, dann bin ich jetzt wirklich überrascht.
Also, ich sage mal so, auch oder wäre eine gute Wahl gewesen, aber es ist entweder. Es ist In a Silent Way.
In a Silent Way, gut.
Okay, In a Silent Way, Miles Davis, im Jahr 1969 auch auf dem Columbia-Label erschienen. Ich laufe nicht nur Gefahr, sondern ich fürchte, die Sache ist bereits evident. Ich bin heute extrem langweilig, weil ich ständig mit dem Superlativ komme, sozusagen quasi groundbreaking Album, sozusagen quasi ikonisch, nie wieder so gekommen. Was ich über die anderen beiden vorigen meiner Lieblingsalben gesagt habe, gilt natürlich für In a Silent Way insbesondere. Erstens einmal ist es so, dass es mich persönlich in einer Zeit erwischt hat, wo ich dann eigentlich nichts anderes gemacht habe, als, ich glaube, wochenlang nur diese Platte von oben nach unten gehört, zu jeder Gelegenheit, im Auto, beim Sporteln, am Glockentöller.
Wann war das?
Oh, gute Frage, wann war das?
Ja, das würde mich jetzt wirklich interessieren, in welcher Zeit das war.
Naja, sagen wir mal so vor, ich sag mal so ungefähr vor 20 Jahren, 15, 20 Jahren vielleicht. Also
da wusste ich nicht mal, dass das Album überhaupt existiert.
Ja, naja, gut. Es ist auch ein klassisches Jazzrock-Album, wobei ist ja auch schwer.
Findest du wirklich? Also find ich gar nicht. Ja,
ja, du hast doch recht. Es ist nämlich auch kein klassisches, weil es hat eigentlich in Wirklichkeit, wenn man so will, auch das haben wir heute schon einige Male, wir haben es behauptet, aber vielleicht gilt es für dieses Album im Besonderen, dass es den Jazzrock eingeläutet hat. Der Miles Davis hat tatsächlich alle, die ihn lieben und schätzen und seine Musik gehört haben, haben gemerkt, dass in den Platten davor auch bereits eine Änderung da war, über die man wieder 25 Jazzgespräche führen könnte. Aber das war definitiv sozusagen eine absolute Zäsur in vielerlei Hinsicht. In a Silent Way hat für Miles Davis und für die gesamte Jazzgeschichte den Aufbruch in eine neue Zeit bedeutet. Warum? Erstens einmal Tontechnik. Der großartige Produzent dieses Albums, der dann auch später Bitches Brew mit ihm gemeinsam gemacht hat, Theo Massaro, hat hier nicht wirklich eingeführt, aber konsequent durchgezogen und bekannt gemacht die Idee des Loops. Also die haben tatsächlich erstmalig sozusagen bei einem wirklichen bahnbrechenden, großen Album der Jazzgeschichte, haben sie eigentlich Sampling-Techniken eingesetzt. Sie haben also einzelne Musik Phrasen wiederholt, einzelne Aufnahmephrasen wiederholt. Sie haben zusammengemischt aufs Wildeste. Nicht umsonst sind dann 20 Jahre später, irgendwann einmal Mitte 2005, 2006, 2007, kamen ja dann die gesamten Sessions raus und die haben drei CDs gefüllt. Ich habe mich ein bisschen heute reingehört. Sehr, sehr spannend, wenn man sich das
anhört. Du hast diese gesamten Sessions?
Nein, ich habe sie mir irgendwann im Internet angehört.
Okay.
Kann man sich auf, machen wir jetzt mal kurz Werbung, auf Amazon zum Beispiel, wenn man Amazon Prime-Kunde ist, kann man sich reinhören in die The Complete In a Silent Way Sessions. Große Empfehlung, sehr, sehr interessant. Da siehst du auch, dass teilweise die Musik eigentlich einen ganz anderen Charakter hatte als dann die Endprodukte. In a Silent Way vom großartigen Joe Zawinul, über den ich eigentlich mehr als jetzt nur einen Satz verlieren sollte, der hat nämlich dieses Album extremst mitgeprägt. Ich erwähne vielleicht an der Stelle die anderen Musiker. Wayne Shorter am Sopransaxophon, John McLaughlin an der Gitarre. Einer, ich glaube sogar die erste Scheibe, die er damals dann, nachdem er Extrapolation sozusagen berühmt geworden ist, mit dem Miles Davis in Amerika gemacht hat. Herbie Hancock am Piano, Chick Corea am zweiten Piano, Joe Zawinul am dritten
Der eine am Piano und der andere am Electric Piano, oder? Kann das sein?
Ja, sie werden beide mit Electric Piano geführt und dazu John Zawinul noch zusätzlich mit der Orgel. So ganz ist das nicht wirklich nachzuvollziehen. Aber die drei haben kongenial gearbeitet. Und ich behaupte mal, als Österreicher darf man durchaus sich auf die Fahnen heften, dass der sozusagen quasi musikstilistisch den Piano-Part am bedeutendsten abgedeckt hat, obwohl da zwei ganz großartige Meister mit Chick Corea und Herbie Hancock am Werke waren, ist trotzdem der Joe Zawinul gewesen. Am Kontrabass der Dave Holland, damals noch Kontrabass, und am Schlagzeug ein letztes Mal der Tony Williams. Und diese Hexenmelange.
Darf ich nur kurz unterbrechen? Ja. Tony Williams war bei Bitches Brew nicht mehr dabei?
Ich glaube, der war bei Bitches Brew nicht mehr dabei.
Aha, ja. Interessant, ja.
Ich glaube, da war dann schon der Jack DeJohnette am Werke, aber nageln wir nicht fest. Wir werden das zu späteren Zeiten sicher aufrollen. Na gut, jedenfalls diese, ich meine, ein Best-of im Rock und Jazzrock und im Jazz, das da aufgefahren ist. Und was diese Musik so für mich so einnehmend macht, ist, dass der Miles Davis vielleicht nie wieder so mit so wahnsinnig viel Gefühl gespielt hat. Und der Miles Davis hat mit großartigem Gefühl ganz, ganz viele seiner Platten gemacht. Eigentlich von Beginn bis zum Ende war das seine große Stärke. Aber mit so viel Gefühl und mit so out of this worldness spielend, das hat er für mich am schönsten in Silent Way gemacht. Und das ist auch das, was diese Musik insgesamt so bestimmt. Es ist eine Musik, wo du eigentlich am Ende des Tages dich hinsetzen musst und ganz, 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 ganz leise sein musst, weil man auch das Gefühl hat, wenn man diese Musik hört, es ist alles so ruhig gewesen und so relaxed. Und sie haben versucht, einer hat versucht, sozusagen quasi dezenter als der andere zu spielen, und daraus ist eine Melange entstanden, die so dicht ist, dass sie mich jedes Mal, wenn ich sie höre, im gesamten Körper, Kopf, Herz, alles, was da sonst noch in der Mitte dazugehört, aufs Schwerste berührt.
Ich wollte das jetzt gerade ergänzen, wenn wir jetzt erst über Kind of Blue gesprochen haben und ich gesagt habe, dass diese Beschreibung, dass die Ruhelosigkeit hier eben nicht vorherrscht, wie auf den anderen Davis-Alben. Aber eigentlich kann man das für Silent Way auch sagen. Da ist auch nicht diese Hektik. Ja. Ich kenne das Album ja bewusst erst relativ kurz, ja, und ich habe es jetzt auch zu Hause von dir, glaube ich, weil du hattest ja, wenn man darf es verraten, 13 Versionen zu Hause. Jetzt hast du nur 12.
So circa, ja.
Und es ist genau das, was du sagst. Es ist meditativ eigentlich. Es ist die Ruhelosigkeit, diese Hektik ist einfach nicht gegeben, so wie auf Bitches Blue dann wieder. Deswegen habe ich dieses Album in der Silent Way auch viel lieber als das Bitches Brew Album. Da müssen wir gleich widersprechen, dass es bei dir anders ist, aber ja,
nein, das ist mein Zugang. Ich widerspreche da gar nicht, weil es gilt beides und du hast recht. Irgendwo, das ist sehr widersprüchlich, sehr komplex, sehr dialektisch. Für mich ist es bis zu einem gewissen Grad, weil es heute auch schon ein Thema war und eben meine zweitliebste Platte heute, I Love Supreme. Eigentlich ist In a Silent Way die Antwort von Miles Davis auf John Coltrane's I Love Supreme. Es ist sein religiöses Bekenntnis.
Sofern er jemals ein religiöses Bekenntnis abgegeben hat, was ich ja sehr bezweifle. Na, wunderschön, ja. Übrigens auch ein sehr schönes Cover.
Ja.
In a Silent Way.
Auch wieder mal Miles Davis am Cover.
Auch wieder mal. Es gibt ja eigentlich, Miles Davis Album ist ja entweder eine seiner Frauen oder er selbst. Ja, sonst gibt es eigentlich keine wirkliche Variation. Ne?
Ja. Lustig.
Also, es hat sich dann erst eigentlich. das war eigentlich das letzte Album, wo es so war. Ja? Weil alle anderen Alben, die da dann unmittelbar danach gekommen sind, das waren ja dann schon sehr witzige Zeichnungen.
Ja, großartige. Ja?
Also
großartige
Malereien Zeichnung, fast.
Ja,
ne?
Ja,
also
schönste, ja. Ja.
Gemälde, ja. Ja. Peaches Brew und dann diese On the Corner und Water Babies und wie auch immer sie alle geheißen haben. Ja.
Ja, ja, ja.
Lustig eigentlich.
Also die ganzen Live-Alben, ja. Mhm.
Im Grunde war das das letzte Miles Davis-Album, wo man sich den Miles Davis im Anzug vorstellt. Und dann aber
ja,
nicht mehr.
Ja, ich will gar nicht sagen. Also wenn ich mir das Cover vergegenwärtige, da sehe ich ihn schon in seinen bunten Gewändern, die er dann später getragen hat. Und es ist ja auch insgesamt gesehen für mich wirklich der stärkste Bruch, obwohl die Alben davor auch schon Nefertiti und Konsorten, Sorcerer, auch schon sehr ausgebrochen sind aus der genialen, modalen Welt, die damals noch die Musik von Miles Davis beherrscht hat, ist das einfach der endgültige Schluss gewesen damit. Was er da gemacht hat, das ist dann wirklich Aufbruch in die 70er Jahre gewesen und nie wieder von irgendjemandem anderen auf diesem Niveau erreicht.
Ja, genau. Na super.
Stefan.
Gut.
Du bist das was schuldig.
Was meinst du denn, was jetzt noch kommt?
Oh, oh, oh. Es rattert schon wieder, es rattert und es rattert.
Aber naja, du hast ja schon ein paar Tipps abgegeben. Also ein Tipp, den du abgegeben hast, also zumindest vom Musiker her, der war jetzt bis jetzt noch nicht. Gut, machen wir so. Das Album, du wirst jetzt überrascht sein, aber es gilt als die wichtigste Live-Aufnahme, die jemals im Village Vanguard gemacht worden ist.
Okay, John Coltrane.
Ja, genau. Aber nicht unbedingt das Original Live at the Village Vanguard, sondern the Complete Village Vanguard Recordings.
Die Wahl.
Genau. Was ist zu dem Album zu sagen? Im Oktober 61 war das John Coltrane Quartett in New York engagiert für 2 Wochen im Village Vanguard. Das Quartett war noch nicht das, so wie wir es kennen, weil es war am Bass noch der Reggie Workman und nicht der Jimmy Garrison. Und John Coltrane war zu dieser Zeit bereits bei Impulse Records, hat im Juni sein erstes Impulse-Album aufgenommen, Africa Brass Sessions, mit einer größeren Besetzung aus dem Quartett, und ist mit diesen Songs dann eigentlich auf Tour gegangen. Ja, weil unmittelbar an die Village Vanguard Konzertreihe ist er nach Europa gegangen und hat dort Europa-Tournee gemacht, die ja auch gut dokumentiert ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass es bei Impulse Records einen Wechsel gegeben hat. Der Impulse ist erst vor kurzem aus dem Boden gestampft worden. Creed Taylor war dort der maßgebliche Producer. Und der hat, glaube ich, auch noch die Africa Brass Sessions gemacht mit dem Coltrane und ist dann weggelobt worden zu Verve Records. Und nachgekommen ist ein gewisser Bob Thiele, der ein absoluter Jazz-Fan war, aber nicht unbedingt verliebt in die Musik, die Coltrane damals gemacht hat oder die er experimentiert hat. Es ist in dieser zweiten Jahreshälfte 61 ist Olé noch aufgenommen worden, also das letzte Album für Atlantic Records.
Genau.
Ja, ja, genau. Also das hat sie überschnitten, diese beiden Label-Sachen. Und ja, wie gesagt, er ist dann, hat dann begonnen in dieses zweiwöchige Gastspiel im Village Vanguard. Und es war relativ schnell klar, der Bob Thiele war neu und hat beschlossen, sie machen eine Live-Aufnahme von Coltrane. Ein Konzert nehmen sie auf. Und diese Konzertaufnahme hat begonnen im November. Also das zweite Gastspiel hat begonnen Ende Oktober und hat sich gezogen bis zum 5. November. Und in diese zweite Woche wurde der Rudi van Gelder verpflichtet, ein Konzert aufzunehmen. Und ich war noch nie im Village Vanguard. Ich weiß aber, dass der Club relativ klein ist. Die Bühne ist klein. Und es ist, wenn dort Aufnahmen gemacht wurden, dann wurde das von der Küche aus gemacht, ja, oder vom Restroom sozusagen, also, oder vom Pausenraum, der gleichzeitig Küche war, da hat man sie zurückgezogen. Und der Rudi van Gelder hat bestanden darauf, dass er zwei Tische kriegt, genau vor der Bühne. Was die Betreiber von Village Vanguard nicht sehr erfreut hat, weil weniger Zuschauer, weniger Einnahmen. Mhm. Der Rudi hat 12 Mikrofone aufgebaut und hat letztlich nicht nur ein Quartett aufgenommen, sondern eine Band, die großteils damals ein Quintett war, weil Eric Dolphy dabei war. Und zum Teil auch ein Septett war, weil Coltrane experimentiert hat und vielleicht auch deswegen, weil er möglichst live das rüberbringen wollte, was er auf Platte gemacht hat, nämlich auch die Africa Brass Sessions mit dem zentralen Stück India, Spiritual, Greensleeves und Chasing the Train. Und was wir letztlich hören, sind verschiedenste, wir hören eigentlich auf 4 CDs, ja, ich glaube auf Platte ist es nie erschienen, nur 9 Stücke, aber das sind verschiedensten Variationen. Ja. Es gibt 4-mal India und so weiter. Es ist erstmals Impressions aufgenommen worden, ist also erstmals in das Live-Repertoire aufgenommen worden. Und wenn ich sage 7, es gab den Ahmed Abdul Malik, ja, der an der Oud gespielt hat. Das ist diese orientalische Laute. Und es gab auch einen gewissen Gavin Bushell, der zu hören ist unter anderem auf India und auf Spiritual, einerseits an der Oboe, andererseits am Fagott. Und das muss man sich vorstellen, da stehen also bis zu 7 Leute auf dieser engen Bühne. Der Rudi sitzt davor, es sind 12 Mikrofone und das Ganze wird aufgenommen. Und der Bob Thiele war am ersten Abend dabei. Und er war extrem irritiert von der Musik, weil das war jetzt nicht seine Art von Jazz. Aber er ist während dieses Konzerts so reingekippt, dass er gesagt hat dem Rudi, wir nehmen alle Abende auf. Und letztlich sind 4 Abende aufgenommen worden und diese 4 Abende gibt es Gott sei Dank heute auf Tonträger, was mich sehr, sehr freut. Die Musik ist damals überhaupt nicht gut angekommen beim Publikum. Die Kellerin hat sie angeblich die Ohren zugehalten, sie hört, sie hält es nicht mehr aus. Die Kritik war sehr, sehr verhalten. Also vor allem das erste Live-Album dann im Frühjahr 1962 erschienen ist. Es gab da eine böse Kritik in Downbeat. Die war so böse, dass sich der Dolphy und der Coltrane sogar bemüßigt gefühlt haben, eine Antwort, eine Replik darauf zu verfassen, die auch im Magazin erschienen ist. Und es ist eigentlich kein Wunder, weil abgesehen von den wenigen Standards, die man hört, also Softly, also in the Morning Sunrise zum Beispiel oder diesem Spiritual, India war was Neues, aber es war vor allem Chasing the Train, das die Leute aus dem Konzept gebracht hat, weil es im Grunde eine Tour de force am Saxophon war und vieles vorweggenommen hat, was im Free Jazz dann gekommen ist. Und das Interessante an Chasing the Train war eben nicht nur die Musik an sich, sondern dass es als Trio aufgenommen wurde, also ohne Klavier. Man könnte jetzt natürlich sagen, wozu brauche ich jetzt eine CD oder ein Album, wo ich 4-mal India höre und ich weiß nicht, 3-mal Spiritual und so weiter. Ja, ist berechtigt, aber ich brauche es. Und ich glaube, du verstehst das. Ich weiß, dass du live oder der Complete Plucked Nickel zu Hause hast von Miles Davis. Ich glaube, das sind sogar 5 oder 6 CDs. Und da gibt es auch nicht wahnsinnig viele verschiedene Nummern.
Ich glaube, es sind noch mehr.
Ja, oder vielleicht auch noch mehr. Und wenn man reinkippt, dann hört man es halt. So ist das.
Ja. Nein, Stefan, super, super gute Wahl. Bitte erzähl nachher noch weiter. Ich möchte dazwischen einwerfen. Verstehe dich vollkommen mit allem, was du dazu sagst. Und vielleicht ist einer der großartigen Dinge von Live at the Village Vanguard, der Complete Recordings auch, dass erstens einmal der John Coltrane eigentlich alles, was er in der Vergangenheit gemacht hat und alles, was ihn geprägt hat, auch diese ganze ethnologische Geschichte, dass er sich stark auf seine afrikanischen Wurzeln bezogen hat, und dass er den Free Jazz eigentlich da in einer sehr, sehr spannenden Art und Weise auch schon vorwegnimmt. Da ist alles drin, bis zu gewissen Grad könnte man sagen, wer sich für John Coltrane interessiert und in der Nussschale genießen möchte, ist mit diesen Aufnahmen sehr gut bedient. Und dann ist es etwas ganz was Spannendes, was eigentlich der John Coltrane so ausgeprägt gemacht hat, wie ganz, ganz wenige andere Musiker vor ihm, dass er diese musikalische Entwicklung in Richtung Free Jazz auch live dokumentiert hat. Das ist Gott sei Dank im Fall von John Coltrane in hohem Maße der Fall. Und einer der vielleicht maßgeblichsten Beispiele dafür ist wahrscheinlich Live at the Village Vanguard, The Complete Recordings.
Es ist auch insofern interessant, als bei dieser Aufnahme sieht, dass man das erste Mal das klassische Quartett gehört hat, weil ich habe ja schon gesagt, das war der Reggie Workman, aber es war auch der Jimmy Garrison, der eben zum Teil den Reggie Workman abgelöst hat. Und man hat, es gibt also Aufnahmen vom gleichen Stück, wo einmal der Workman und einmal der Garrison spielt. Also man kann das direkt vergleichen. Ich weiß es nicht, ob ich der Richtige, der Berufende dafür bin, um da den Unterschied zu hören. Das mögen wohl die Bassisten tun, aber es gibt zumindest die Möglichkeit, das zu machen. Und interessant ist auch, ich habe erwähnt, es ist dann die Europa-Tournee direkt im Anschluss daran gekommen. Da hat der Reggie Workman noch das Quartett begleitet. Also er war noch dort fixes Mitglied. Und nach der Europa-Tournee ist er aber ausgestiegen und ist dann tatsächlich der Garrison fix reingekommen.
Ja. Also ich hätte jetzt irgendwo Lust, mit dir noch stundenlang weiter zu quatschen. Ich hätte doch so wahnsinnig viele Fragen am Herzen, aber ich habe gerade gesehen, dass bei dir irgendwo auch der Saft langsam ausgeht beim Strom.
Ich weiß es nicht, Stefan. Wobei ich das ja eingesteckt habe und ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. Wir werden das jetzt einmal umstecken und dann schauen wir weiter. Und
wir werden inzwischen die Geschichte überbrücken. Ich denke mich bereits die ganze Zeit darüber nach, ob ich bei deinen Lieblingsalben nicht irgendwo, weißt du, so etwas wie einen großen Bogen dahinter empfinden könnte. Und ich denke mir, ja, ich meine, ich kenne dich einfach schon so lange und so gut und da fällt mir ganz viel ein, aber gibt es da etwas, was man sozusagen auch unseren anderen Musikfreunden da draußen mitgeben könnte? Gibt es da irgendwo so einen roten Faden? Also für mich erstens einmal den, dass du ein großer Freund des anspruchsvollen Jazz bist, des avantgardistischen und des Free Jazz. Das kommt irgendwie bei all diesen Platten durchaus sehr, sehr schön raus. Und dann bist du so ein richtiger Hörer im besten Sinne. Du willst dich auf Musik einlassen. Alle Platten, die du genannt hast, sind Platten, die man eigentlich in Wirklichkeit nicht so nebenbei hört, sondern da setzt man sich hin, wie man sich hinsetzt und ein wirklich anspruchsvolles wissenschaftliches Buch liest. Also man lässt sich ein drauf und denkt dann, während man liest die ganze Zeit drüber nach. Das sind alles Platten, wo man auch, während man zuhört, nachdenkt, was die da jetzt eigentlich, also es kommt die Fantasie durchaus auch in einem intellektuellen Sinne irgendwo sehr, sehr stark hinein bei diesem Thema. Das ist das, was mir sofort spontan dazu einfällt.
Naja, das ist bei deiner Auswahl ja nicht sehr viel anders. Also ich denke, wir haben ja insgesamt eine Auswahl getroffen, die jetzt nicht absolut außergewöhnlich ist. Ja, es hätte auch sein, man hätte auch jetzt hergehen können und mit drei Alben kommen, die noch nie jemand gehört hat oder von denen noch nie jemand gehört hat.
Wäre ja auch legitim gewesen.
Ja, legitim, ja, aber ob's tatsächlich mir fehlt jetzt das Wort dazu, wäre nicht authentisch gewesen, denke ich.
Ja, wobei, ich sage mal, du hast mich durchaus überrascht, muss ich sagen, weil definitiv die Platte, auf alle anderen Platten, sage ich mal, kämen wahrscheinlich viele andere unserer Freundinnen und Freunde da draußen, die sich mit Jazz beschäftigen, möglicherweise auch mit einer mehrheitlichen Abstimmung. Aber Mal Waldron, The Quest, Stefan, Hut ab, da bist du wahrscheinlich durchaus jetzt einmal, da werden viele sagen, okay, nie gehört, muss ich unbedingt reinhören.
Gut gemacht, ja, okay, darauf brauche ich mir nichts einbilden. Das ist tatsächlich authentisch. Ja? Wenn man jetzt mit, ich weiß es nicht, egal. Ja. Ich habe auch überlegt, welcher Zusammenhang gegeben ist. Mir ist eigentlich zuerst ein anderer Zusammenhang in den Sinn gekommen, weil Platz 3 zeitlang auch das Antibes-Album von Charles Mingus gewesen ist. Und dann habe ich bemerkt, ups, jetzt habe ich drei Alben, wo die alle unter einem bestimmten Namen firmieren, aber bei allen spielt der Eric Dolphy mit. Ja? Und ich habe es nicht deswegen dann wieder rausgeschmissen, sondern tatsächlich, weil man Kind of Blue letztlich mehr bedeutet. Ja. Mhm. Und du kannst natürlich insofern den Connex ziehen bei Kind of Blue und bei Village Vanguard spielt der Coltrane und bei The Quest und bei Village Vanguard spielt der Dolphy. Ja. Also du hast eh immer die Verbindung, aber das ist ja auch nicht schwierig, weil wie wir wissen, haben vor allem diese Musik auf sehr, sehr vielen Alben und auf vielen Sessionaufnahmen mitgewirkt.
Ist ja nicht so, dass das irgendwie unwichtiger Musiker gewesen
wäre. Aber grundsätzlich, ich weiß nicht, ob die drei Alben wirklich so etwas, ja, natürlich, du musst dich darauf einlassen und du hörst das, aber ich glaube, das ist bei In a Silent Way, Love Supreme oder Extrapolation genauso. Ja. Was bei meiner Auswahl fehlt, definitiv, ist ein bisschen Spiritual Jazz. Also es kommt zum Beispiel überhaupt kein Pharoah Sanders vor, obwohl er das sollte.
Ja. Mhm. Ich hätte auf den durchaus auch getippt.
Ja, war ja auch in der engeren Wahl. Ja. Mhm. Wobei ich mir schwer getan hätte, vom Pharoah Sanders genau ein Album mich auf eins zu fokussieren. Ja. Ja.
Was wäre denn bei dir noch so? Naja, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich das, was ich aus dem heutigen Abend oder aus dem heutigen Tag, dem heutigen Gespräch mitnehme. Es muss definitiv eine zweite Runde geben, weil das, was jetzt da heute nicht zu Wort gekommen ist oder nicht besprochen wurde, das ist mindestens genauso wert, besprochen zu werden. Also sozusagen eine Auflage 2 von unseren Inselalben ist für mich bereits fix geplant in einer fernen Zukunft, genauso wie die bereits angesprochenen wichtigsten Alben der Jazzgeschichte, wo es wahrscheinlich auch mindestens 2 Folgen dazu geben muss.
Oder auch Alben on a Summer's Evening oder The Winter Night. Ja. Oder was
auch immer. Ja. Macht nämlich großen Spaß.
Okay. Dann, glaube ich, beenden wir es für heute. Ich möchte noch 2 Hinweise loswerden für die Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich, die nicht zu vergessen. Erstens, meine Entschuldigung für die Tonprobleme. Wir werden uns bemühen, irgendwann eine Investition in bessere Mikrofone zu tätigen. Ich kann aber nicht versprechen, dass es in Kürze sein wird oder wann es sein wird, aber ich denke, das sollten wir.
Na, ich kann es schon versprechen. Ich habe bereits geordert.
Gut, wunderbar. Das ist Punkt 1 und Punkt 2, nochmal der Hinweis, wir sind zu hören auf Spotify, wir sind zu finden auf iTunes und wir sind zu finden direkt im Internet auf letscast.fm, das Jazzgespräch, dort könnt ihr auch Feedback hinterlassen. Ja, das wär's.
Ja, lieber Stefan, schön war es, dich gehört und gesehen zu haben. Ihr Lieben da draußen, schön war es, euch nicht gehört und nicht gesehen zu haben. Okay, was denn?
Das muss man schneiden.
Okay.
Also, mach's gut. Tschüss.
Ciao, Stefan. Baba.
Baba.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.